بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. Liebe Geschwister, heute sind wir an einem neuen Punkt in der Sira angelangt, und zwar geht es um, je nachdem wie weit wir kommen werden, das erste Thema heute ist die Abänderung der Qibla. Das heißt, die Veränderung der Qibla. Der Prophet والسلام, hatte in Mekka vor der Auswanderung immer in Richtung Baytul Maqdis gebetet, Richtung Jerusalem gebetet. Und er hat nicht in Richtung der Kaaba gebetet, außer dass er immer so gebetet hat, der Prophet. Er hat sich so hingestellt, dass die Kaaba vor ihm war, in Richtung Al-Quds, in Richtung Jerusalem. Und das zeigt uns, dass sowohl die Kaaba hat für uns einen hohen Stellenwert, als auch Al-Quds, als auch Jerusalem und besonders die Moschee in Jerusalem und das ganze Gebiet, weil Allah subhanahu wa ta'ala sagte, الَّذِي بَارَكْنَا حَوْلَهُ, dass wir ringsherum gesegnet haben. Und deswegen ist es Teil unserer Religion, dieses Gebiet zu mögen und uns dafür einzusetzen und niemals dieses Gebiet aufzugeben. Sondern das ist Teil der Religion. Und deswegen kann ein Muslim sich niemals damit zufrieden geben, dass er zum Beispiel, wie heutzutage verhandelt wird, dass man die Muslime einen Teil von Al-Quds bekommt, einen Teil an die Israelis geht und so weiter und so fort. All dies ist, Alhamdulillah, nicht nur aus religiöser Sicht eine Ungerechtigkeit, sondern, wie wir auch schon mal darauf hingewiesen haben, in einem Unterricht, sogar gemäß dem Internationalen Gerichtshof. Sogar, das heißt, sogar die Nicht-Muslime, sie sind alle der Meinung, die von höchster Instanz. Ich rede nicht von deinen Nachbarn Josef und Georg, sondern ich rede von den Juristen höchster Instanz vom Internationalen Gerichtshof. All die sind der Meinung, dass das, was heutzutage in Palästina, auf Deutsch Palästina, geschieht, ist eine absolute Ungerechtigkeit. Und so etwas wie den Staat Israel darf es laut internationalem Gesetz überhaupt gar nicht geben. Ja? Und deswegen wird es auch die Ungerechtigkeit weiterhin dort geben, weil kein Mensch wird sich damit zufrieden geben, aus weltlichen Gründen schon nicht, dass ihm die Häuser, sein Haus weggenommen wird, sein Grundstück weggenommen wird. Dann erst recht nicht, wenn es aus religiösen Gründen geht. Deine Moschee, ihr müsst euch vorstellen, was unsere Geschwister, die in Al-Quds leben, was sie für eine Erniedrigung erleben, allein schon die Tatsache, dass dort kein Muslim in die Moschee gehen kann mit einem palästinensischen Pass, das gibt es gar nicht, sondern die sind dort mit israelischem Pass. Ja? Das heißt, sogar die Muslime, die dort wohnen und zur Moschee gehen dürfen, sie haben einen israelischen Pass bekommen, sozusagen, als würde die Regierung ihnen zeigen, jawohl, wir lassen unsere Bürger hingehen, wo sie wollen. Und respektieren die Rechte und was nicht was. Aber die eigenen Palästinenser, subhanallah, die dort noch vor 50, 60 Jahren regelmäßig hingegangen sind, sie dürfen nur noch von weit über die Mauern schauen und sie dürfen nicht einmal zu diesem Haus gehen, zu dieser Moschee gehen, die ein Heiligtum von den Muslimen ist, zweifellos. Und all das, was erzählt wird von den Leuten, dass angeblich dort der Tempel von der Heikal von Suleiman a.s.w. sei, all das ist eine Fabel, eine Geschichte. Sie fundiert auf keinem festen Wissen. Und wir sagen, selbst wenn es der Fall wäre, selbst wenn, so war Suleiman a.s.w. ein Muslim und er war kein Jude und er war kein Christ. Und er war ein aufrichtiger, gottergebener Mensch, der dem Islam gefolgt ist. Denn Allah subhanahu wa ta'ala hat über Suleiman und über seinen Vater Dawud alayhim as-salatu was-salam schöne Worte gesprochen im Koran al-Karim. Der Prophet alayhim as-salatu was-salam hat also in der ganzen Periode, gemäß der richtigeren Ansicht, in der ganzen Periode von Mekka, der mekkanischen Periode, in Richtung Bayt al-Maqdis, in Richtung Al-Quds gebetet. Und nachdem der Prophet a.s.w. ausgewandert ist nach Medina, hat er weiterhin nach Al-Quds gebetet, allerdings nur ungefähr 16 oder 17 Monate lang, bis authentisch überliefert worden ist. Also das heißt ein gutes Jahr. Und mitten im Monat Rajab, des zweiten Jahres nach der Hijra. Also wir Muslime, wir fangen mal an, wir sagen im Jahr 2 oder 3 oder 1432 sind wir jetzt, ja, meinen wir damit die Anzahl der Jahre nach der Auswanderung unseres Propheten sallallahu alaihi wasallam. Mitten im Monat Rajab, das ist der siebte Monat des zweiten Jahres nach der Auswanderung, hat Allah subhanahu wa ta'ala seinen Propheten sallallahu alaihi wasallam angeordnet, dass er sich von Al-Quds abwenden soll um 180 Grad in Richtung der Kaaba, und zwar die Qibla von Ibrahim und Ismail alaihim as-salatu was-salam. Und Sa'id ibn al-Musayyab rahimahullah ta'ala, der Imam der Tabi'in, hat gesagt, dass das ziemlich genau 2 Monate vor der Schlacht von Badr war. Deswegen könnt ihr euch denken, dass wir, wenn wir damit heute fertig werden, über die Schlacht von Badr als nächstes sprechen werden. Oder nächstes Mal. Das heißt, 2 Monate vor der Schlacht von Badr, das wäre dann gemäß der meisten Gelehrten am 17. von Rajab gewesen. Der 17. Rajab im Jahr 2. Denn was kommt 2 Monate nach Rajab? Kommt der Monat Ramadan. Und da hat ja die Schlacht von Badr stattgefunden. Und am 17. Rajab, 2 Monate vorher, das ist die Ansicht der meisten Ulama, das heißt mitten im Rajab kann man mehr oder weniger sagen, wenn man die 2 Tage vernachlässigt, da hat die Abänderung der Qibla stattgefunden. Dass der Prophet sallallahu alaihi wasallam weiterhin nach Al-Quds gebetet hatte, auch nach der Auswanderung, das heißt weiterhin, das heißt die ganze Zeit in Makka und auch nach der Auswanderung, war ein Grund natürlich dafür, dass die Juden mit ihm in dieser Hinsicht mehr oder weniger zufrieden waren. Und manche Ulama sagen, dass der Prophet alaihi salatu wassalam, da gibt es Hinweise darauf in den Hadithen, dass der Prophet alaihi salatu wassalam an Anfang seiner Periode in Medina versucht hat, so oft wie möglich den Juden etwas nachzumachen, solange es natürlich erlaubt ist, um sie zu gewinnen. Um ihnen zu zeigen, ich bin ein Prophet, genauso wie die Propheten, denen ihr gefolgt seid. Deswegen folgt mir, dann werdet ihr recht geleitet sein. Und deswegen sagten sie, wie es in einer Überlieferung heißt, يُخَالِفُنَا مُحَمَّدٌ وَيَتَّبِعُوا قِبْلَتَنَا. Das heißt, Muhammad sallallahu alaihi wasallam haben sie natürlich nicht gesagt, aber wir sagen das aus Anstand dem Propheten sallallahu alaihi wasallam gegenüber und allen Propheten gegenüber. Sie sagten, Muhammad sallallahu alaihi wasallam folgt uns nicht, aber unserer Qibla folgt er. Und sie hatten darin ihren Wunsch gesehen, dass der Prophet sallallahu alaihi wasallam, also der Prophet sallallahu alaihi wasallam wollte, dass sie zu ihm kommen, dadurch, dass er ihnen nachmacht. Und sie haben darin die Hoffnung gesehen, dass der Prophet sallallahu alaihi wasallam von seiner Religion abkommt und immer mehr in Richtung Juden rückt. Manche Ulama, rahimahumullah, haben gesagt, dass der Prophet alaihi salatu wasallam am Anfang der Periode von Medina in Richtung Quds gebetet hat, um die Juden für sich zu gewinnen. Aber das ist falsch, sondern das war schon vor der Auswanderung der Fall, wie wir vorhin schon gesagt haben. Der Prophet sallallahu alaihi wa alaihi wa sallam, er mochte das eigentlich gar nicht in Richtung Quds beten. Im Sinne von nicht, dass er das nicht akzeptiert hat, sicher hat er akzeptiert. Aber innerlich, innen drin, hat er sich gewünscht und öfter in Richtung Himmel geschaut und danach sich gesehnt, dass doch Allah subhanahu wa ta'ala Jibril schickt, dass die Qibla gewendet wird in Richtung Mekka. Und der Prophet alayhi salatu wassalam wollte dies offensichtlich, weil das die eigentliche Qibla der Propheten vor ihm gewesen ist. Und damit er sich vollkommen von den Christen, den Juden unterscheidet. Denn auch wenn er am Anfang sich immer ihnen nachmachen wollte, später umgekehrt. Später wollte er absichtlich etwas anderes machen als sie. Und deswegen in dem Jahr, wo er gestorben ist, sallallahu, hat er was gesagt? Er sagt, wenn ich bis nächstes Jahr noch lebe, dann faste ich auch den 9. noch hinzu. Ashura. Wir haben Ashura gefastet und viele Brüder haben auch Tasu'a mit dazu gefastet. Warum? Damit man sich von den Juden unterscheidet. Und das ist ein schöner Beweis dafür, dass diese Sache von Nachahmen, Unterscheidung von anderen Menschen, dieses Gesetz, wo der Prophet a.s.w. gesagt hat, man tashabbaha biqawmin fahu minhum, das heißt, wer ein Volk ähnelt, der gehört zu ihnen, das gilt nicht nur, solange die Menschen noch leben, sondern das gilt auch, wenn die Menschen bereits schon gestorben sind. Denn manche Leute kommen und sagen, ja, wenn der Prophet a.s.w. hat ja angeordnet, dass man seinen Bart wachsen lassen soll. Dann sagen manche Leute, ja, aber das war früher der Fall. Früher, die Götzendiener haben Schnurrbärte gehabt und haben ihren Bart rasiert. Und deswegen hat der Prophet gesagt, unterscheidet euch von ihnen und lasst ihn wachsen. Aber heutzutage, die Leute, die sagen, wenn das umgekehrt der Fall ist, dann brauchst du nicht mehr deinen Bart wachsen lassen. Und die Antwort lautet nein. Nein, weil das ist erstens, weil ein Mensch gestorben ist, dann heißt es nicht, dass du ihm nicht mehr nachmachen kannst. Da stell dir mal vor, heutzutage kommt jemand auf die Idee und betet genauso, wie Pharaon gebetet hat. Dann wird er wohl, wenn man mit Pharaon, die Hölle geht zusammen. Auch wenn Pharaon schon gestorben ist. Das heißt nicht, dass du ihn nicht mehr nachmachen kannst. Du kannst ihn sehr wohl nachmachen. Du kannst auch den Christen von früher nachmachen. Du kannst auch den Götzendiener von früher nachmachen. Das ist also kein Grund, nur weil jemand gestorben ist, dass es nicht mehr möglich sei, ihm nachzumachen. Und außerdem ist es eine Sunna, gehört es zur natürlichen Veranlagung des Menschen und der Prophet a.s.w. hat es angeordnet, ohne es von der Masse der Menschen abhängig zu machen, außer die meisten Menschen sowieso rasieren wollen. Die Leute denken immer, wir haben ein falsches Bild. طيب, lesen wir im Koran hierzu eine Aya in Surat al-Baqarah auf der Seite 22 am Anfang des zweiten Juz' des Koran. Allah Azza wa Jal sagte, und das widerspiegelt den Wunsch des Propheten sallallahu alaihi wasallam, dass die Qibla abgeändert wird und dass Allah Azza wa Jal subhanahu wa ta'ala alles sieht und alles weiß und sogar gewusst hat, warum der Prophet sallallahu alaihi wasallam sich zum Himmel wendet, ohne was zu sagen. Alayhi salatu wasallam. Allah sagte im 144. Vers, wir sehen ja dein Gesicht sich suchend zum Himmel wenden. Subhanahu wa ta'ala. Du bist auf der Erde und über dir sind 7 Himmel und Allah weiß, wie groß die Himmel sind. Und Allah Azza wa Jal sieht diesen kleinen Menschen. Ich meine, wir wundern uns schon über einen Adler, dass er aus Kilometer Höhe einen Wurm auf dem Boden entdecken kann und sehen kann. Und Allah Azza wa Jal, subhanahu wa ta'ala, sieht alles. Und er sah auch unseren Propheten sallallahu alaihi wasallam, wie er sich suchend gen Himmel gewendet hat. Nun wollen wir dir ganz gewiss eine Gebetsrichtung Qibla zuweisen, mit der du zufrieden bist. Und das ist eine Karama für unseren Propheten sallallahu alaihi wasallam. Weil wer ist ein Mensch überhaupt? Auch Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wer ist er, dass Allah azza wa jall etwas von seiner Religion verändert für ihn? Und die Antwort lautet, offensichtlich hat der Prophet sallallahu alaihi wasallam eine sehr hohe Stellung bei Allah subhanahu wa ta'ala. So wende dein Gesicht in Richtung der geschützten Gebetsstätte, al-Masjid al-Haram. Und wo immer ihr seid, wendet eure Gesichter in ihre Richtung. Diejenigen, denen die Schrift gegeben wurde, die Juden, die Christen, wissen sehr wohl, dass dies die Wahrheit von ihrem Herrn ist. Subhanallah. Sie wissen sehr wohl, dass dies die Wahrheit von ihm hat. Genauso wie Allah gewusst hat, dass der Prophet sallallahu alaihi wasallam da unten auf der Erde schaut, weil er sich wünscht, dass die Qibla geändert wird. Eine Sache, die hat er gesehen und auch in seinem Herzen gesehen. Genauso hat Allah subhanahu wa ta'ala auch gewusst und gesehen, dass diese Menschen dort damals gewusst haben, dass das die Wahrheit ist von Allah subhanahu wa ta'ala. Das erste Gebet, was der Prophet sallallahu alaihi wasallam in Richtung der Kaaba verrichtet hat, ist Salatul Dhuhr, das Mittagsgebet bei dem Stamm von Banu Salama, als er dort gerade war. Und das erste Gebet, was der Prophet sallallahu alaihi wasallam in Al-Masjid al-Nabawi verrichtet hat, in der Moschee des Propheten sallallahu alaihi wasallam, war das Asr-Gebet, das Nachmittagsgebet. Und dann gibt es die berühmte Erzählung bei Bukhari und bei Muslim überliefert von Abdullah ibn Umar, dass die Leute von Quba, die Ortschaft von Quba ist heutzutage Teil von Medina. Aber dort war die erste Moschee im Islam überhaupt. Und die ist also bis jetzt noch da, Alhamdulillah. Und die hat auch eine besondere Stellung in unseren Herzen. Und auch bei Allah subhanahu wa ta'ala. Diese Masjid von Quba, die Leute haben dort gerade Salatul Fajr verrichtet, als jemand reinkam und sagte, Inna an-Nabiyya sallallahu alayhi wa sallam unzila alayhi al-laylata Qur'an wa umira an yastaqbil al-Qibla. Der Mann kam rein und die Leute beteten gerade in Richtung, stellt euch vor, so in Richtung Jerusalem. Dann sagte er, der Prophet sallallahu alaihi wasallam hat letzte Nacht eine Offenbarung bekommen und ihm ist auferlegt worden, sich in Richtung Kaaba zu wenden. Und die Menschen waren im Gebet und im Gebet haben sie sich alle gedreht, um 180 Grad. Der Imam nach vorne und die anderen hingereiht, auch ebenfalls sich gedreht und sie haben ihr Gebet weiter verrichtet und ihr Gebet war gültig. Das ist auch ein großer Nutzen für die Fuqaha, natürlich diese Begebenheit, weil aus diesem Hadith lernen wir, dass wenn man sich bewegt, auch wenn es viele Bewegungen sind, aber sie sind zum Nutzen des Gebetes, damit das Gebet gültig bleibt, dann sind solche Bewegungen zweifellos erlaubt. Das heißt also, offensichtlich hat die Nachricht der Leute von Quba sie erst spät erreicht, und zwar erst am darauf folgenden Tag zum Morgengebet. Denn die Nachricht verbreitet sich langsam, ja nicht wie heutzutage. Und das war für die Juden etwas ganz Schlimmes. Und sie wurden zornig und sie haben dann angefangen zu behaupten, ja jetzt guckt mal, was er macht mit seiner Religion. Er verlässt die Religion von der Propheten vor ihm. Aber das ist natürlich Quatsch, weil die Religion der Propheten vor ihm war der Islam. Und zweitens haben die Propheten in Wirklichkeit von der Zeit von Adam und Ismail und Ibrahim, die alle haben in Richtung Kaaba gebetet und nicht in Beit al-Maqdis. Ibrahim hat sie ja gebaut. Was hat er denn gebaut? Und Allah Azzawajal hat ja, wie gesagt, in dieser Ayah ganz klar gesagt, dass sie sehr wohl wissen, dass das die Wahrheit ist. Und sie haben trotzdem Kufr begangen. Und ihr wisst ja, eine der Bedeutungen von Kufr, Kafara bedeutet überdecken. Kafara bedeutet überdecken. Das heißt, die Juden, sie wussten, dass es die Wahrheit ist, aber sie haben sie verdeckt. Und die Gelehrten von ihnen haben das den Leuten nicht gesagt. Sie haben einfach die Wahrheit, wie sie in ihren Büchern haben, zugedeckt, niemandem davon erzählt und den Menschen, und die Menschen leider angelogen. Und Allah subhanahu wa ta'ala sagt etwas sehr Schönes in der gleichen Sura. Da gibt es viele Ayat darüber, weil das war ein sehr weltbewegendes Ereignis. Allah sagte im 177. Vers etwas, als hätten die Juden gesagt, guckt mal, er wendet sich jetzt von unserer Qibla ab, er ist eindeutig auf dem falschen Weg. Allah sagt jetzt sinngemäß, Leute, es geht nicht darum, in welche Richtung man betet, sondern es geht darum, ob man das ausführt, was ich ihm befohlen habe. Allah sagt sinngemäß, wenn ich sage, ihr sollt euch in Richtung Qibla wenden, dann wendet euch in Qibla. Wenn ich euch sage, wendet euch in Richtung Westen, dann in Westen. Wenn Osten, dann Osten. Es geht also nicht um die Richtung an sich, sondern es geht darum, dass man Allah subhanahu wa ta'ala gehorcht. Und deswegen sagt Allah azza wa jal, 177. Vers, Surah Al-Baqarah, nicht darin besteht die Güte, dass ihr eure Gesichter gegen Osten oder Westen wendet. Osten ist nach manchen Tafsir-Gelehrten ein Hinweis darauf, die Gebetsrichtung der Christen. Weil die Christen prinzipiell beten einfach Richtung Osten, deren Qibla. Güte ist also nicht das, sondern Güte ist vielmehr, dass man an Allah glaubt, den jüngsten Tag, die Engel, die Bücher, die Propheten und vom Besitz, obwohl man ihn liebt, hergibt und der Verwandtschaft etwas gibt und den Weisen und den Armen, dem Sohn des Weges, den Bettlern und auch Geld hergibt für den Loskauf von Sklaven, das Gebet verrichtet, die Abgabe entrichtet, die Verpflichtungen einzuhalten, wenn man eine eingegangen ist, standhaft bleiben in Not und Leid und in Kriegszeiten, das sind diejenigen, die wahrhaftig sind, und das sind diejenigen, die gottesfürchtig sind. Insofern, der Islam besteht nicht daraus, ob du nur in eine Richtung betest, und der Islam besteht auch nicht nur aus dem Gebet, sondern der Islam besteht aus vielen Dingen, und wie ihr gemerkt habt, das Gebet ist am Ende erwähnt worden. Und Allah Azza wa Jal sagte ebenfalls, auch in Bezug auf die Qibla, سَيَقُولُ السُّفَهَاءُ مِنَ النَّاسِ. Die Toren unter den Menschen werden sagen, was hat sie von der Gebetsrichtung, die sie bisher einhielten, abgebracht? Die Toren sind in diesem Fall gemeint die Juden damals, die Heuchler und die schwachen Gläubigen. Die Christen weniger, weil die Christen waren nicht präsent in Medina, sondern die Christen waren eher im Süden. Haben wir ja gehört in der Sira. Die Toren, das sind die schwachsinnigen Menschen. Ein Schwachsinniger ist jemand, der seinen Verstand nicht benutzt. Der Verstand auf Arabisch bedeutet Aql. Und eine der Bedeutungen und einer der Namen von Aql ist Al-Hijr. Und Al-Hijr bedeutet Al-Man'a. Und Al-Man'a heißt abhalten von etwas. Man'a heißt etwas verbieten oder abhalten. Und der Verstand bedeutet also Hijr. Warum? Weil er dich, wenn du ihn benutzt und wenn du gesund im Kopf bist, dann hält er dich von Dingen ab, die dir schaden können. Sowohl in diesem Leben hält dein Verstand dich von Dingen ab, sodass die Menschen sich nicht lustig machen über dich, als auch im nächsten Leben der Verstand hält dich davor zurück, Sünden zu begehen, die du in deinem Leben lang nach dem Leben dann bereuen wirst. Jemand, der seinen Aql nicht benutzt, ist ein Safih. Weil in diesem Fall ist es eine Person, die nicht verstanden hat, dass es nicht darum geht, um die Gebetsrichtung. Denn guck mal, wenn du auf der Reise bist und du bist auf dem Auto oder du bist auf deinem Reittier oder wo auch immer und du bist auf der Reise, dann die Gelehrten sagen, du brauchst nicht in Richtung Qibla beten. Ja, subhanallah. Das heißt, wenn es Fard ist, musst du nicht in Qibla beten. Und bei Nafila nicht. Warum? Antwort lautet, weil der Prophet das gemacht hat. Als Anas ibn Sirin, rahimahullah, gesehen hat, dass Anas ibn Malik von einer Reise kam, da hat er ihn von Weitem gesehen, dass er auf seinem Reittier betet, aber nicht nur in Qibla, andere Richtung. Natürlich, er betet in die Richtung, wie sein Esel läuft. Ja, logischerweise, kann nicht andere Richtung. So, dann hat er zu ihm gesagt, ich habe gesehen, dass du gerade eben auf deinem Esel gebetet hast, aber in andere Richtung als die Qibla. Dann sagte er, Laula anni ra'aytu Rasulallahi sallallahu alaihi wasallam yaf'aluhu ma fa'altuhu. Hätte ich nicht gesehen, dass der Gesandte Allah sallallahu alaihi wasallam das gemacht hat, hätte ich es auch nicht gemacht. Der Hadith ist bei Bukhari und bei Muslim. Insofern zeigt es uns, Allah Azza wa Jal macht, was er will. Bei Nafila auf der Reise brauchst du nicht, wenn du auf dem Reittier bist oder auf dem Gefährt bist, und bei Fard, du musst absteigen Richtung Qibla. Warum? Subhanallah, bei Ibadat gibt es kein Warum, sondern bei Ibadat heißt es, wir hören und wir gehorchen. Al-Quran al-Karim, liebe Geschwister, hat uns klar gemacht, ich habe die Eier gar nicht vorgelesen. Die Toren unter den Menschen werden sagen, was hat sie von der Gebetsrichtung, die sie bisher einhielten, abgebracht? Sag, Allah gehört der Osten und der Westen. Er leitet, wen er will, auf einen geraden Weg. Allah Azza wa Jal hat klipp und klar gemacht, dass dieses Ereignis, und wir sind dann, inshallah, machen wir dann auch Schluss, inshallah, dass dieses Ereignis, liebe Geschwister, ein Ereignis war, das weltbewegend ist und das eine unglaublich große Prüfung für die Muslime in erster Linie gewesen ist, aber auch für die anderen Menschen, denn man hofft ja, dass sie den Islam annehmen und nicht vom Islam weiter Abstand nehmen. Deswegen sagte Allah subhanahu wa ta'ala, wir hatten die Gebetsrichtung, die du einhieltest nach Jerusalem, nur bestimmt, um zu wissen, wer dem Gesandten folgt und wer sich auf den Fersen umkehrt. Subhanallah. Allah Azza wa Jal hat das nur als Prüfung gemacht, um zu sehen, wer sagt, wir hören und gehorchen und wer wendet sich ab. Und so der gläubige Mensch wird immer zufrieden sein und wird es immer leicht haben, wenn er einfach sagt, okay, der Prophet hat das gesagt, Sam'an wa ta'a. Ich akzeptiere das, wir hören und gehorchen. Fertig. Und Allah hat das gesagt, fertig, es gibt keine Diskussion. Sogar, lieber Bruder, versuch mal, wenn du mit jemand anders diskutierst. Und der andere, du weißt, er hat Unrecht. Aber es bringt nichts zu diskutieren manchmal. Manchmal, man weiß, es bringt nichts zu diskutieren. Und der andere, stellt euch mal vor, er erwähnt eine Aya aus dem Koran. Und diese Aya, auch wenn er sie falsch verstanden hat, auch wenn er sie falsch verstanden hat, aber wie gesagt, unter der Bedingung, es bringt in diesem Fall nichts zu diskutieren. Und die Aya, die er erwähnt, oder den Hadith, den er erwähnt, den kann man tatsächlich als Beweis verstehen für das, was er gesagt hat. Also gegen deine Meinung. Versuch in diesem Moment einfach mal nichts zu sagen. Einfach aus Respekt vor Allah subhanahu wa ta'ala und vor dem Propheten sallallahu alaihi wa sallam nicht zu diskutieren. Ja? Damit du dem anderen Menschen auch beibringst, wenn Allah gesprochen hat, gibt es kein Sprechen mehr. Wenn der Prophet sallallahu alaihi wa sallam etwas entschieden hat, gibt es nichts mehr. Allah sagte, وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَنْ يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ. Weder einem gläubigen Mann noch einer gläubigen Frau steht es zu, wenn Allah und sein Gesandter eine Entscheidung getroffen haben, dass sie hierin eine Entscheidung haben, dass sie hierin die Wahl haben. Die Wahl heißt gemeint hier, ob sie es machen oder ob sie es nicht machen. Das heißt, Allah sagte, das war nur, um zu sehen, wer folgt dem Gesandten, nachdem wir ihm sagen, ab jetzt in Richtung Kaaba beten. Und wer macht auf den Fersen Umkehr? Und deswegen, wa'adhu billah, manche Menschen, die schwach im Glauben waren, die sind abgefallen vom Islam. Und deswegen darf kein Mensch denken, nur weil er Muslim ist und weil er betet, ja, und weil er an den Propheten sallallahu alaihi wasallam glaubt, dass jede Prüfung, die kommt, ist für ihn kein Problem. Jede Fitna, die kommt, er kann sie bestehen. Nein. Sondern es gibt Prüfungen, Allahu a'lam, wie du dich entscheiden wirst. Es gibt Prüfungen, kann sein, du verkaufst deine Religion für ein paar Euro, für eine Arbeit, die du annimmst, verkaufst du deine Religion. Kann sein für eine Frau, kann sein, die größte Fitna, die es überhaupt gibt auf der Welt, sind die Frauen, wie der Prophet a.s.w. uns mitgeteilt hat. Und die größte Fitna überhaupt steht noch bevor. Fitna von Al-Masih al-Dajjal. Deswegen, liebe Geschwister, darf sich kein Mensch sicher fühlen und sagen, Alhamdulillah, ich bin Muslim und ich werde auch als Muslim sterben. Allahu a'lam, kein Mensch weiß, in welchem Zustand er sterben wird. Und deswegen sagt Allah Azza wa Jal in derselben Aya, und es ist wahrlich schwer, schwer, und wenn Allah sagt, die Prüfung war schwer, dann war sie wirklich schwer. Und es ist wahrlich schwer, außer für diejenigen, die Allah recht geleitet hat. Insofern bitten wir Allah Azza wa Jal recht leiten. Deswegen sagen wir immer im Salat, ihdina as-sirata al-mustaqim, weil wir Allahs Rechtleitung und Führung in jedem Moment und in jedem Wort brauchen, das wir aussprechen, dass wir nichts Falsches sagen. Aber Allah lässt nicht zu, dass euer Glaube verloren geht. Manche Menschen hatten sogar Angst bei dieser Art Prüfung, dass ihre Gebete, die sie verrichtet hatten, dass sie ungültig sind, weil sie in Richtung Quds gebetet haben. Obwohl sie das für Allah gemacht haben. Trotzdem hatten sie Angst. Und Allah Azza hat sie beruhigt, hat zu ihnen gesagt, dass ihr Glaube wird nicht verloren gehen. Und der Glaube, der Iman in dieser Aya ist As-Salah. Und deswegen wissen wir, dass die Ansicht der allermeisten Salaf, dass die Taten Teil des Iman sind, weil Allah Azza wa Jalla das hier im Koran so beschrieben hat. Wir bitten Allah subhanahu wa ta'ala, dass er uns segnet und dass er uns festigt im Iman. Und dass er uns stärkt und dass er uns mehr Wissen gibt und dass wir aus der Sira lernen und profitieren und die in unsere Tat umsetzen. Den ersten, der zu imstande ist und das ähnliche ist derjenige, den wir darum zu bitten haben. Sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam tasliman kathira. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Wir waren stehen geblieben, Geschwister, bei einem neuen Kapitel fangen wir an. Also ist alles natürlich in chronologischer Reihenfolge. Aber es geht jetzt um die Vorbereitungen auf die Schlacht von Badr. Badr ist der Name einer Ortschaft, wo die berühmteste Schlacht im Islam stattgefunden hat. Sie ist die erste gewesen überhaupt, aber sie war die wichtigste und entscheidendste. Und die Muslime, sie haben, wir sind jetzt in der Zeit von Medina natürlich, wir sind ja schon längst sozusagen ausgewandert nach Medina. Und die einzige Möglichkeit, wie die Muslime sich ein bisschen rächen konnten an den Quraysh, war, wenn eine Karawane von den Quraysh aus dem Norden oder aus dem Süden kam und sie davon Bescheid wussten und dass sie sozusagen auf diese Art und Weise ihr Vermögen teilweise wieder zurückbekommen konnten und sie irgendwie wirtschaftlich unter Druck setzen konnten und irgendwie wirtschaftlich schaden konnten. Die Muslime waren also den Mushrikin, den Götzendienern aus Mekka, immer auf der Hut. Und irgendwann mal haben sie erfahren, dass eine große Karawane von Quraysh von Damaskus auf dem Weg nach Mekka ist. Und sie, wurde angeführt von Abu Sufyan, Sakhr ibn Harb. Abu Sufyan war zu der Zeit damals noch kein Muslim, sondern erst später hat er den Islam angenommen. Und diese Handelskarawane hatte sehr viele Waren von Quraysh, sehr viel Besitz der Quraysh war darauf. Sodass sogar sie nach einer Überlieferung beschützt worden ist von 30 oder 40 Männern. Der Prophet sallallahu alaihi wa sallam hat einen Mann namens Basbas losgeschickt, um herauszufinden, wo ist diese Handelskarawane, wie viele Leute umzingeln, wie viele Leute beschützen sie, wo ist sie gerade, wann kommt sie an und so weiter und so fort. Dann hat der Prophet sallallahu alaihi wa sallam die Informationen bekommen von Basbas und dann hat er sich beeilt, sallallahu alaihi wa sallam, weil er hat erfahren, die Handelskarawane ist schon kurz vor Mekka oder auf dem Weg Richtung Mekka, also müssen wir sie abfangen, so schnell es geht. Und deswegen hat er sallallahu alaihi wa sallam, ist er so schnell wie möglich aus Medina raus und hat nur diejenigen Sahaba mitgenommen, die schon bereit waren mitzugehen. Er hat also nicht lange gewartet, bis sie sich seine Schuhe anzieht oder so, sondern hat diejenigen mitgenommen, die jetzt gerade bereit waren, mit hinaus zu gehen. Damit nämlich eben diese Handelskarawane nicht ihnen, dass sie nicht ihnen entwischt. Deswegen, liebe Geschwister, die Armee nachher, später, ich greife jetzt ein bisschen voraus, die nachher gegen die Qurayshiten in Badr gekämpft hat, hat bei weitem nicht die gesamte Armee der Muslime repräsentiert. Weil sie sind gar nicht hinausgegangen zum Kämpfen, sondern sie sind hinausgegangen, um was? Um diese Handelskarawane einzunehmen. Die Muslime waren ungefähr 300, also gut 300 Leute, in einer Überlieferung 319 Männer. Davon waren ungefähr 100 von den Ausgewanderten, Al-Muhajirun, und die restlichen davon waren Ansar. Also die überwiegende Anzahl waren Ansar. Und das spielt eine große Rolle, später, bevor die Schlacht nämlich angefangen hat. Der größte Teil waren die Ansar. Das ist, was Al-Zubayr ibn al-Awwam radiallahu ta'ala anhu uns überliefert hat. Und er war selbst dabei. Er war selbst bei der Schlacht von Badr dabei. Al-Bara ibn Azib radiallahu ta'ala anhu erzählt uns auch über die Schlacht von Badr. Aber er war damals noch sehr klein und der Prophet sallallahu alaihi wa sallam hat ihn nicht erlaubt, mitzumachen, weil er noch zu klein war. Und er sagte, die Muhajirun, die waren über 60 und die Ansar waren über 240. Ja, also ungefähr in fast das Gleiche. Insgesamt werden in den Sira-Büchern, in den Quellenbüchern, in den Büchern über die Sahaba, 340 Sahaba erwähnt, die an dieser Schlacht teilgenommen haben sollten. Bei manchen gibt es eben Ikhtilaf und so weiter und so fort. Der Prophet sallallahu alaihi wasallam hat manchen Sahaba erlaubt, zu Hause zu bleiben und nicht mitzukämpfen. Später, als sie schon klar war, dass sie gegen die Quraysh kämpfen werden und dass die Armee unterwegs ist, hat er manchen Sahaba gesagt, ihr braucht nicht mitkämpfen, ihr seid befreit. Aber stellt euch mal vor, warum. Und dazu gehört Hudhayfa ibn al-Yaman, radiallahu anhu, und sein Vater. Aber warum? Weil Hudhayfa ibn al-Yaman und sein Vater, sie hatten zuvor schon den Quraysh versprochen, dass sie niemals gegen sie militärisch vorgehen werden. Und deswegen hat der Prophet gesagt, sallallahu alaihi wasallam, ihr müsst euer Versprechen einhalten. Das müsst ihr euch mal vorstellen. Das muss man sich einmal bewusst machen. Der Prophet, sallallahu alaihi wasallam, der Gesandte Allahs, ist dabei zu kämpfen mit 300 Leuten, gut 300, gegen eine Armee von 1000. Und sie sind die Gläubigen und die anderen sind die Ungläubigen. Sie sind die Vertriebenen und die anderen sind diejenigen, die sie vertrieben haben. Und trotzdem sagt der Prophet zu Hudhayfa, du hast ihnen versprochen, dass du nicht gegen sie kämpfen wirst. Halt dich an dein Wort und du musst dich daran halten und darfst dich mitkämpfen. Das ist eine unglaubliche Sache, liebe Geschwister. Weil manche Leute denken, der Muslim kann den Kafir ruhig betrügen. Und er braucht nicht gegen ihn sein Versprechen halten. Und er braucht nicht den Vertrag gegenüber halten. Er kann mit ihm machen, was er will. Stimmt überhaupt nicht. Wenn du etwas unterschrieben hast, wenn du etwas versprochen hast, mündlich, weil im Islam gibt es uns keinen Unterschied, ob du es mündlich versprichst oder ob du es unterschreibst. Einer sagt, ich habe aber nicht unterschrieben. Egal, du hast es gesagt. Du musst dein Wort halten. Warum? Weil sonst giltst du als Lügner. Und deswegen hat der Prophet sallallahu alaihi wa sallam zu ihnen gesagt, ihr sollt euer Versprechen halten und ihr braucht nicht mitkämpfen. Einer der Götzendiener kam zum Propheten sallallahu alaihi wa sallam und er wollte auch mit dem Propheten kämpfen gegen die Leute von Quraysh. Allahu a'lam, warum? Vielleicht wollte er was vom Kuchen haben, ne? Weil die Handelskarawane. Ne? Auf jeden Fall sagte der Prophet zu ihm sallallahu alaihi wa sallam, irji' inna la nasta'inu bi mushrik. Geh wieder nach Hause, wir suchen keine Hilfe bei einem Mushrik. Und der Mann hat ein zweites Mal versucht und der Prophet hat ihn wieder abgelehnt. Und erst beim dritten Mal, in einer anderen Schlacht später, hat er wieder das versucht und hat den Islam vorangenommen und dann hat der Prophet sallallahu alaihi wa sallam ihn erlaubt, dass er mitmacht. Warum? Weil es ist sehr wichtig, dass wenn man in einer Gemeinschaft ist, dass diese Gemeinschaft mit dem Herzen auch miteinander irgendwie verbunden ist. Und es bringt nichts, wenn wir so kämpfen, wie Allah Azza in Surat al-Hashr die Juden bezeichnet hat, تَحْسَبُهُمْ جَمِيعًا وَقُلُوبُهُمْ شَتَّى. Das heißt, du denkst, sie sind eine Gemeinschaft, aber ihre Herzen sind nicht zusammen, sie sind auseinander. Ja? Und deswegen, wenn die Herzen nicht miteinander vereint sind, beim kleinsten Problem taucht ein Problem auf. Also beim kleinsten Konflikt taucht ein Problem in der Gemeinschaft aus. Man streitet sich, man verliert sein eigentliches Ziel und man geht auseinander. Und damit das nicht passiert, müssen die Herzen erst einmal miteinander vereint sein. Und der Gesandte Allah sallallahu alaihi wasallam auf dem Weg zu dieser Handelskarawane war zusammen in einer kleinen Gruppe mit Abu Lubaba und Ali ibn Abi Talib. Und sie hatten zusammen nur ein Kamel gehabt. Und guckt euch mal das an. Der Gesandte sallallahu alaihi wasallam ist darauf geritten, eine Zeit lang. Und dann ist er abgestiegen. Und da kam Abu Lubaba dran. Und dann ist er abgestiegen. Und dann kam Ali ibn Abi Talib dran. Und die beiden haben sich immer mal gesagt, Moment, also der Gesandte Allah sallallahu alaihi wasallam, lassen wir ihn doch lieber reiten. Er sollte. Und wir laufen neben dran. Wie können wir reiten, während der Gesandte neben uns läuft? Unverschämt. Wissen, was der Prophet ihm gesagt hat, sallallahu alaihi wasallam? Er sagte, Ma antuma bi aqwa minni, wa ma ana bi aghna anil ajri minkuma. Das heißt, ihr seid nicht stärker als ich, und ich habe die Belohnung nicht weniger nötig als ihr beide. Und wenn man dieses Bild einmal sieht, dass der Führer, der Anführer der Armee, der ist sogar der Anführer der Umma, er ist sogar der Anführer der Menschheit, er ist Sayyidu Walid Adam, sallallahu alaihi wasallam, er ist der Anführer aller Menschen. dass er sallallahu alaihi wasallam nicht wollte, dass man ihn besser behandelt und bevorzugt behandelt anderen Menschen gegenüber, da haben wir ein sehr schönes Beispiel. Wenn der Gesandte Allah sallallahu alaihi wasallam nicht wollte, dass man ihn erkennt als den Gesandten Allahs, wenn er unter seinen Freunden ist, wenn der Gesandte Allah sallallahu alaihi wasallam nicht in Anspruch nehmen, wenn er wollte, hätte er gesagt, ich reite auf dem Kamel und ihr läuft. Die Leute hätten es gemacht. Die Leute hätten das sogar gerne gemacht. Sie hätten sogar sich erhofft, Belohnung bei Allah subhanahu wa ta'ala, wenn sie laufen und der Gesandte reitet. Aber all dies, liebe Geschwister, weil es in der Religion gibt es keine Bevorzugung einer Person einer anderen gegenüber. In solchen Dingen auf gar keinen Fall. Und der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagte sogar, وَلَا أَنَا بِأَغْنَ عَنِ الْأَجْرِ مِنْكُمْ. Ich brauche die Belohnung nicht weniger als ihr beide. Auch der Prophet sallallahu alaihi wasallam wollte die Belohnung Allah subhanahu wa ta'ala haben. Heutzutage, oder auch nicht heutzutage, sondern damals, das war eine Sache, die die Perser und die Römer unglaublich beeindruckt hat. Weil bei ihnen der Führer ist derjenige, der auf dem Thron sitzt. Und die anderen, die können sich sogar vor ihm niederwerfen, mit dem Gesicht auf dem Boden. Aber der Prophet sallallahu alaihi wasallam, der wollte das nicht. Und deswegen war er auch so groß in den Herzen der Menschen, weil er nicht wollte, dass man ihn verherrlicht, sondern er wollte, dass man Allah subhanahu wa ta'ala alleine verherrlicht. Und er war sallallahu alaihi wasallam ungefähr 55 Jahre alt, als er dort auf dem Weg zur Schlacht von Badr war. Letzten Satz, inshallah noch. Der Prophet sallallahu alaihi wasallam hat, als er Medina verlassen hat, für das Gebet jemanden eingesetzt und auch als Amir der Stadt, als sozusagen Statthalter auch jemanden eingesetzt. Und zwar hat er fürs Gebet Abdullah ibn Maktum radiallahu ta'ala anhu eingesetzt und er war der Imam der Muslime im Gebet. Das ist eine Sunna, dass jemand, wenn du eine Verantwortung hast, Imam oder was auch immer, das ist eine Verantwortung und du gehst weg, dass du jemanden hinterlässt, der diese Position für dich erfüllt. Und ebenso hat er Abu, hat eine Person auch eingesetzt als Statthalter in der Stadt Medina, sodass die Leute, wenn es einen Konflikt gibt, jemanden haben, zu dem sie sich wenden können. Wallahu a'lam wa sallallahu wa sallam wa barak ala nabiyyina Muhammad. Und nächstes Mal, inshallah, werden wir bei der Sache weitersprechen, weil die Schlacht von Badr, die ist noch lange nicht zu Ende. Und es gibt sehr viele Lektionen, die man daraus entnehmen kann. Und ich hoffe, dass ich auf ein paar hinweisen konnte. Wallahu a'lam wa sallallahu alaihi wa sallam.